Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 607. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin.
Hallo, Grüße.
Ja, die anderen sind unterwegs in ihrer Erwerbstätigkeit oder anderweitig beschäftigt oder vielleicht hatten sie auch einfach keinen Bock, über dieses Spiel gegen Heidenheim zu sprechen. Wenn wir gleich versuchen rauszufinden. Wie immer am Anfang einer jeden Folge natürlich der Hinweis, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns da draußen oder auch generell unterstützen könnt. Dazu geht ihr mal auf eintracht-podcast.de. Da findet ihr alle Infos auf unserer Supportseite, wie ihr uns unterstützen könnt. Und dann könnt ihr dazu beitragen, dass wir hier noch viele wunderbare Folgen über wunderbare Spiele der Eintracht reden. So heute nicht, weil heute reden wir unter anderem über dieses Heidenheim-Spiel. Und ich habe mir jetzt so rückwirkend die Frage gestellt, Marvin, warum wird dieses Spiel denn, oder warum ist die Stimmung gerade so schlecht? Weil in der Vergangenheit haben wir immer gesagt, es ist irgendwie eine komische Saison, du hast viele Dinge, die anders laufen und es kommt jetzt auch drauf an, dass du einfach auch diese blöden, ekligen Spiele gegen die Gegner da unten mal gewinnst und dann muss es im Zweifelsfall auch mal dreckig sein und mit einem Tor nach einem Standard. Und dieses Spiel trifft halt irgendwie auf alles zu und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist gerade so eine große Unzufriedenheit. Ist das bei dir auch und kannst du das erklären?
Ich kann ein Stück weit erklären, dass, was ich sehe, und das Spiel ist natürlich kein gutes, ne? Wenn du die erste Halbzeit dir anschaust, dann war das schon sehr, sehr mau. Die Eintracht hat sich kaum Chancen erarbeitet. Heidenheim hat natürlich das gemacht, was Heidenheim machen will, und zwar erstmal defensiv sicher stehen, relativ wenig versuchen, überhaupt was zuzulassen, aber die Unzufriedenheit war da. Ich fand es aber tatsächlich so im Stadion gar nicht so dramatisch, weil ich habe ehrlich gesagt relativ wenig Pfiffe gehört. Es war sogar besser als die Spiele der Geduld, die wir mit Dino haben mussten oder hatten. Da war es tatsächlich schon so, dass ich öfter das Gefühl hatte, dass gepfiffen wurde. Okay. Aber natürlich, jetzt im Nachhinein ist die Unzufriedenheit immer noch da. Ich muss sagen, irgendwie müssen wir uns ein bisschen selber schütteln. Denn klar, die Eintracht hat nur ganz knapp gegen den sicheren Absteiger aus Heidenheim gewonnen. Aber sie hat gewonnen. Und ehrlich gesagt war es in den vergangenen Jahren immer wieder so, dass wir der Punktelieferant für eh schon verloren geglaubte Mannschaften waren. Das war ja jetzt am Wochenende nicht der Fall. Wir haben die 3 Punkte geholt. Äußerst glücklich? Durchaus. Darüber können wir gleich noch sprechen, wenn wir den Elfmeter sprechen. Aber diese komplette Skepsis oder diese komplette Frustration sehe ich insofern, dass ich das bei einigen spüre, aber ich teile sie nicht, weil wir nicht vernachlässigen dürfen, dass wir zu einem weiten Zeitraum viele Spieler gar nicht zur Verfügung hatten. Auch jetzt sind immer noch Leute wie Christensen verletzt. Natürlich, Johnny Burkhardt ist wieder da, der könnte spielen, ja, macht er nicht. Aber die Situation, dass Can Uzun immer noch verletzt fehlt, da sind auch einige. Wir haben diese Saison eine ganz weirde Saison und ich glaube, was aber vielen, und da muss ich sagen, das kann ich nachvollziehen, schwerfällt, ist überhaupt in die Saison zu kommen.
Ja,
und wenn es keine offene Unzufriedenheit ist, dann ist es irgendwie so ein Geraune, was ich nachvollziehen kann, dass man irgendwie nicht so richtig drin ist.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, dass es in dieser Saison, und es geht mir nicht anders, und wenn ich Basti höre, wenn ich dich höre, wenn ich Dennis höre, Patricia, dann tun wir uns alle irgendwie sehr schwer, in dieser Saison tatsächlich so richtig anzukommen, weil sie halt einfach so viele, viele komische Situationen hat. Und klar, wenn ich jetzt nur dieses einzelne Spiel betrachte und sage, ne, die Eintracht spielt gegen den Tabellenletzten, der da fern abgeschlagen ist, der eigentlich gar keine wirkliche Chance mehr auf der Klassenerhalt hat, dann ist es das eine. Und so sind wir ja auch letzte Woche aus der Sendung rausgegangen und da war ich vielleicht auch ein bisschen zu euphorisch. Aber auf der anderen Seite halt die Punkte, die du gerade eben angeführt hast. Ne? Wir haben viele gerade in der Offensivabteilung nicht zur Verfügung. Der Trainer ist ja dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch drauf angesprochen worden, so warum denn nicht Burkhardt oder warum denn nicht mit beiden Stürmern, wo er auch sagt, und das kann ich nachvollziehen, er brauchte halt eine Option, wenn er mal wechseln muss und wenn halt beide von Anfang an spielen, dann hast du halt gerade keinen, den du dann da irgendwie als Alternative irgendwie bringen kannst. Und Uzun und Ebnu Talib, sagte er ja auch, waren jetzt für ihn noch keine Option. Er will halt Spieler auf der Bank haben, wo er sagen kann, okay, die helfen mir zu 100% und nicht so, ne, ich muss am Ende gucken, die können nur 20 Minuten, das ist jetzt aber erst die 55. Minute, ich muss jetzt noch irgendwie 15 Minuten, also das kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite in der aktuellen Situation, wo wir sind, würde ich auch sagen, ja dann, ja, lieber den, wie heißt es so schön, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also ich finde, man kann es halt nicht so komplett alleine betrachten, zumal, wie du es ja auch gerade eben richtig gesagt hast, mit Heidenheim haben wir einen Gegner, der halt auch erstmal auf Defensive ist, der da im tiefen Block unterwegs ist. Und wenn die Eintracht eins nicht nur in dieser Saison gezeigt hat, dass sie Schwierigkeiten mit hat, sondern auch in den Saisons davor, dann ist es Lösung, gegen tief stehende Gegner zu finden. Erst recht dann, wenn du halt eigentlich nur einen Stürmer da vorne drin hast und da halt auch gar nicht so viele Möglichkeiten.
Das ist es. Du hast nur einen Stürmer gehabt und es wurde sich auch im Mittelfeld vielleicht auch nicht so optimal bewegt, wie man sich das wünscht. Es war schwierig und es ist natürlich aber auch so, und ich glaube, im Größeren und Ganzen ist, du hast eben angesprochen, dass wir einfach, wir hatten wenig Anzündspiele in dieser Saison. So, ne? Du hast in der Liga, hattest du mal so eine kleine Phase, aber dann hast du auch wieder viele Spiele verpasst. Wir erinnern uns an den Neustart der Saison, beziehungsweise nach der Winterpause. Der Restart, ne, da war es dann im Endeffekt so, Dortmund war so ein 3-3, eigentlich ein ganz gutes Spiel, da nimmst du schon was mit, du hast Ebnu Talib gehabt, der glaube ich direkt getroffen hat, dann verlierst du irgendwie ein bisschen unglücklich, könnte man schon fast sagen, gegen den VfB Stuttgart und dann kommt das wichtige Spiel gegen Werder Bremen und da hättest du wirklich auch mit einem Dreier, insbesondere nachdem du eh geführt hast, eigentlich auch nach Hause gehen müssen und am Ende gibt es noch ein glückliches 3-3. Ich glaube, das ist so symptomatisch, es gibt immer wieder so Rückschläge und man darf auch nicht vergessen, du hast echt in der Champions League so die Hosen ausgezogen bekommen, das war so überhaupt nicht feierlich, da haben wir uns so schlecht präsentiert und ich glaube, das führt dann insgesamt dazu, dass diese Euphorie in der Saison einfach nicht so Großes. Und dafür muss man ja trotzdem sagen, ist die Eintracht ja noch relativ nah dran an allem, was irgendwie erreichbar wäre oder wo wir sagen könnten, hey, am Ende ist es noch gut, weil wir müssen die letzten Spiele uns vornehmen. Und wenn wir uns die letzten Spiele vor Augen führen, dann das Unionsspiel war das erste von Riera. Das war ein 1-1, das war nicht verkehrt, aber dann 3-0 gegen Gladbach. Dann hast du irgendwie eine verschmerzbare Niederlage gegen die Bayern, wo du dich aber gar nicht so schlecht in der zweiten Halbzeit
präsentierst. Ich wollte sagen, die war jetzt auch, ne, erstens ist es halt gegen die Bayern, es ist halt immer so eine andere Geschichte. Auf der anderen Seite hast du hinten raus auch nochmal irgendwie Mut bewiesen und es war dann auch gar nicht so dramatisch, wie man es vielleicht hätte erwarten können gegen die Bayern, die ja auch gerade in dieser Liga irgendwie so ein bisschen Übermacht sind. Also ich konnte dieses Bayern-Spiel nach wie vor sehr gut verkraften.
Ja, ich auch. Überhaupt gar kein Problem. War für mich auch gar kein Thema. Insbesondere, weil wir eine super zweite Halbzeit hatten und wir hatten ja auch wieder so ein bisschen diesen Vibe mit Burkhardt. So, dann gewinnst du gegen Freiburg zu Hause, was ein super wichtiger Sieg war. Natürlich, aber dann ist es auch so, und das, ich glaube, das darf man nicht vernachlässigen, am Ende tut mir fast das Unentschieden gegen St. Pauli mehr weh als das glückliche 1-0 gegen Heidenheim, weil das gegen St. Pauli sehr körperlos war. Also gegen St. Pauli war ich echt, natürlich, und trotzdem ist die Realität, du kannst natürlich auch Unentschieden bei St. Pauli spielen, die mit Mann und Maus gegen den Abstieg kämpfen. Am Ende ist es auch okay, aber trotzdem, das hat mich so ein bisschen geärgert, insbesondere war St. Pauli ein bisschen sogar die bessere Mannschaft. Wir hatten auch da, wie viele Großchancen hatte die Eintracht gegen St. Pauli? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir hatten keine Großchance. So, ne? Ich glaube, unser Expected Goals war sehr niedrig. Wir haben generell auch echt Dinge gesehen, die nicht so gut waren. Ich glaube, die einzigen, die sich hervorgetan haben, waren in der Defensive. Und das war auch in Ordnung. Bis gut beispielsweise, auch in Ordnung. Collins, der mir gut gefallen hat gegen St. Pauli. Ansonsten war offensiv total mau. Und jetzt bist du zu Hause, fährst nach Hause, bist zu Hause im eigenen Stadion und siehst eine erschreckend schlechte erste Halbzeit gegen Heidenheim. Und du musst dir die Frage stellen, okay, was passiert hier? Aber, und das muss man auch sagen, die zweite Halbzeit war ein bisschen chancenreicher. Man hat sich öfter nach vorne kombiniert und hat dann auch das Tor gemacht, was ganz wichtig war. Das war dann herausbrutalisiert, ja. Aber das ist doch dann auch mal okay. Dann siehst du die individuelle Klasse eines Kalimuendo. Ja, und natürlich hast du dann ein bisschen Glück, dass es nicht noch den Gegentreffer gibt. Weil man muss ja auch sagen, im Endeffekt war es ja auch echt unglücklich, ja, für die Armen aus Heidenheim, ja, die dann irgendwie, wo der eine Kollege da fast das Tor gemacht hätte. Und ganz ehrlich, wäre auch nicht so völlig unverdient gewesen. Ich habe seinen Namen vergessen, aber auf jeden Fall hier, Conte. Conte, der, der da wirklich einen super guten Lauf macht, der Sir Lord Conte, und du denkst, shit, das kann es jetzt sein. Also, es ist eng.
Ja.
Aber wir müssen es doch jetzt so annehmen. So, ne? Deswegen immer weiter. Ganz ehrlich, wir haben mit der Eintracht schon ganz andere Spiele gesehen. Wir haben mit der Eintracht schon ganz andere Saisons gesehen, René.
Ja, also ich bin da der gleichen Meinung wie du. Es sind drei wichtige Punkte. Erst recht an diesem Spieltag, wo ja dann auch Freiburg nicht die Punkte geholt hat, wo du auch Leverkusen nur einen Punkt gegen die Bayern irgendwie geholt hat. Also du dich so ein bisschen da auf dieser Position 7 irgendwie festsetzen konntest. Ich bleib nach wie vor dabei, bei jeder Rechnerei hin und her. Ich glaube, Platz 6 ist nicht mehr drin, da brauchen wir gar nicht mehr hingucken, aber dass du diesen 7. Platz irgendwie noch mitnimmst und auch wenn es jetzt gerade so ein bisschen aussieht, als wenn das halt eher eine Conference League anstatt ein Europa League Platz werden wird, aber es wäre halt zumindest so ein Stück weit Schadensbegrenzung, um diese Saison noch irgendwie dann doch mit dem blauen Auge da irgendwie rumzukriegen. Da musst du es jetzt halt einfach nehmen, wie es ist und versuchen, da die positiven Dinge irgendwie dann rauszuziehen aus dem Spiel. Und wie du es richtig sagst, am Ende des Tages können wir sehr glücklich sein, dass wir da nicht das 1:1 fressen. Heidenheim hatte hinten raus auch noch ein paar Chancen. Wir hatten auch noch ein paar Chancen, als wir dann nur noch mit 10 Mann auf dem Platz waren. Aber wenn es am Ende 1:1 gegen Heidenheim steht, hätten wir uns nicht beschweren können bei den Räumen, die wir teilweise den Heidenheimern angeboten haben. Und dann wäre der Stecker für die Saison, glaube ich, komplett gezogen gewesen.
Das ist so. Andererseits muss man auch sagen, gucken wir uns bitte mal nochmal das Ende der ersten Halbzeit an. Da gab es eine Situation, in der man auch sagen kann, okay, was macht Diandra Maida? Da ist es so, dass
diesen Wrestling-Move, als er Jupp gefühlt irgendwie 2 Meter ins Tor wirft.
Richtig. Kann man einfach mal drüber reden. Will ich einfach nur mal zur Debatte stellen, dass der Jupp, der Al-Muni, einfach da reingerungen wurde, ja, von Diandra Maida. Das ist auch nicht die feine englische Art, dass es da keinerlei Nachspiel gibt, kann man auch mal zumindest kritisieren. So, ja. Ne? Und das, da will ich auch nur sagen, ja, das ist für mich, sag ich jetzt nicht, dass es ein klarer Elfmeter ist, aber ich will nur sagen, auch da kann es auch manchmal anders für Heidenheim ausgehen.
Ja.
Und ja, natürlich hast du trotzdem recht, und das ist der andere Aspekt, über den wir sprechen müssen, diese Elfmeter-Szene. Da, lieber René, wäre das die Eintracht gewesen?
Du meinst die Abseits-Szene.
Ja, du würdest doch hier wutschnaubend stehen.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe es mittlerweile aufgegeben zu verstehen, wann welche Regel irgendwie greift und wann wo irgendwie nicht. Also mal ist der Arm irgendwie drin und dann heißt es, naja, es war ja nur der Arm, das ist ja kein Körperteil, mit dem man irgendwie regulär ein Tor erzielen kann. Dann ist es irgendwie 2 Meter oder 2 Zentimeter weniger Arm oder mehr Arm und dann heißt es wieder, ja, das ist ja über der T-Shirt-Linie. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, als dieses Tor fiel, habe ich eigentlich aus dem Reflex gesagt, Moment mal, der stand doch im Abseits. Wenn du dir dieses Ding aber hinten dran anguckst, dann ja, also anstelle von jedem Heidenheim-Fan kann ich es komplett verstehen, wenn du da irgendwie so unterwegs wärst und wenn wir diese Entscheidung gegen uns bekommen hätten, ich wäre heute noch auf 200 Puls safe.
Ja, danke dir, dass du das sagst, weil es ist echt sau ärgerlich und ich freue mich trotzdem. Wir sind hier der Eintracht-Podcast und im Endeffekt können wir froh sein, dass wir den nicht gefressen haben, ja. Ne? Dass das Gegentor nicht passiert ist und dass wir dann am Ende haben wir uns, ich muss auch schon sagen, am Ende haben wir uns das 1:0 auch verdient, finde ich schon, weil wir am Ende dann noch ein paar mehr Chancen hatten. Wir hatten es waren keine 100%igen, aber es waren schon ein paar Halbchancen. Baroja tankt sich das ein oder andere mal ganz gut rum und dann gab es schon die ein oder andere Möglichkeit, ohne dass es zwingend total gefährlich wurde. Ich glaube, Jupp hatte auch noch mal eine Option.
Also, Jupp hatte da noch eine Situation, genau. Du hattest auch noch eine Situation von Doan, wo ich sagen muss...
Doan, richtig, danke dir. Ja.
Das Ding ist eigentlich quasi... Das Tor ist komplett frei, weil Ramay ist komplett auf der anderen Seite am anderen Pfosten. Das Ding da eigentlich 2 Meter übers Tor zu machen, das darf dir in der Bundesliga in der Situation nicht passieren. Das hat mich schon geärgert. Wir haben hinten raus, wie du sagst, mehr fürs Spiel getan, aber so wie wir kläglich, wie wir diese Chancen, die dann da waren, auch dann vergeben haben, hätte man sich auch wiederum nicht beschweren können, wenn er am Ende noch das Unentschieden frisst, weil Möglichkeiten wären da gewesen, da am Ende mit einem 2-0, 3-0 irgendwie rauszugehen.
Ja, es ist trotzdem so, und das ist die Nervsituation, dass wir halt nicht dieses Feuer so richtig mitbekommen, weil der Funke jetzt gerade nicht überspringt. Es ist trotzdem wichtig, diesen Dreier zu holen. Aber ich glaube, wir werden in dieser Saison nicht mehr diese krassen Anzündspiele haben. Nee. Und da muss man auch ein bisschen, also ich will weniger die Spieler in Schutz nehmen. Und ich will jetzt nicht so als der Riera-Verteidiger tun, aber der hat, das hat er auch gewusst, in einer undankbaren Situation die Eintracht übernommen, ne, weil er keinerlei Vorbereitungsmöglichkeit mehr hatte. Der ist, glaube ich, heilfroh, dass er jetzt gerade Woche für Woche komplette Wochen hat. Jetzt ist bald auch mal Länderspielpause, das hilft ihm mit Sicherheit auch noch mal. Aber es ist natürlich so, dass er eine Situation vorgefunden hat. Und da, will ich sagen, müssen wir auch das Positive rausziehen. Denn was unbestritten positiv ist, ist, dass die Eintracht es geschafft hat, in den letzten Spielen bis auf, und das muss man sagen, ist ja auch ein Ausnahmefall, bis auf gegen Bayern, eigentlich die Null stehen zu haben. Und das ist total klasse. Und das ist ein wichtiger Zusatz, den man nicht vernachlässigen darf. Ich finde, da sind Spieler, die wirklich souveräner geworden sind. Und Koch hat in meinen Augen wieder an Souveränität dazugewonnen. Und Collins, auch wenn der viel gescholten wird, in meinen Augen anfangs auch berechtigt, zuletzt aber mit deutlicher Leistungssteigerung. Auch in Amandar ist ja ein anderer Spieler, als er vorher noch war. Da sind positive Situationen, die muss man im Gesamtkonstrukt auch mit einbeziehen.
Ja.
Auch wenn die Mannschaft natürlich qualitativ besser ist, als es in den Vorjahren, als man andere Tabellensituationen hatte. Aber gerade jetzt ist es halt so, dass die Mannschaft, das darf man auch im Gesamtkonstrukt nicht vernachlässigen, sie haben halt nicht mehr diesen krassen Unterschiedsspieler. Und der hilft ihnen halt auch nicht mehr. In den letzten Jahren hatten wir immer mit Ekideke, mit Marmoush, immer Spieler, die auch ein bisschen Dino Topmöller gerettet haben, weil es ging schon öfter spielerisch kaum was, aber dann hattest du Einzelsituationen von irgendwelchen Magiespielern, die dich dann irgendwie in dieser Situation befreit haben. Das haben wir diese Saison halt einfach nicht.
Ja, also das hat mit Sicherheit in der Vergangenheit oder in den vergangenen Saisons so ein bisschen uns darüber wegsehen lassen, dass es auch da nicht immer optimal lief. Und ich würde jetzt aus der aktuellen Bewertung Riera auch komplett erstmal rausnehmen, wie du gesagt hast. Der ist außer mit wissend, was er hier für eine Herausforderung hat, irgendwie hierher gekommen. Er hat ja selbst auch in der Pressekonferenz am Wochenende nach dem Heidenheim-Spiel, was nach oder vor dem Heidenheim, ich glaube es war nach dem Heidenheim-Spiel, gesagt, dass er ja noch keinerlei Vorbereitung so wirklich mit der Mannschaft hatte, weil er ja auch erst dann zum Schluss der Winterpause oder nach der Winterpause irgendwie kam. Dass er ja noch keine wirkliche Transferphase irgendwie mitgemacht hat und so weiter und natürlich jetzt erstmal mit dem arbeiten muss, was da ist und auch mit den Ausfällen, die halt einfach auch da sind und trotzdem hat er es geschafft, diese Mannschaft einfach zu stabilisieren. Da ist natürlich auch viel Fokus jetzt einfach auf Defensive, was ja dann noch mehr auch zulasten der Offensive ein Stück weit geht und das ist alles richtig. Ich muss trotzdem sagen, was ich nach wie vor, ich weiß nicht, ob eklatant da so das richtige Wort ist, aber etwas, was mir halt einfach sehr krass auffällt nach wie vor, ist so diese Differenz zwischen die Energie, die der Trainer versprüht in diesen Pressekonferenzen, in diesem ganzen Auftreten, ne, wo du schon siehst eigentlich, dass er diese ganze Begeisterung, dieses Feuer irgendwie vorlebt und die Phasen, die die Mannschaft zeigt, wo sie halt einfach Nullfeuer irgendwie haben. Ne? Du hast St. Pauli gerade eben angesprochen, wo man so dieses Gefühl hatte, man ist da irgendwie so sehr, ja, lethargisch, verkopft irgendwie unterwegs. Die erste Halbzeit gegen Heidenheim war es da auch so. Also diese Differenz zwischen der Energie vom Trainer und der Energie der Mannschaft, die finde ich schon noch einfach sehr groß. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt etwas ist, was wir jetzt erwarten müssen, was jetzt irgendwie nach 6 Spielen abgestellt werden.
Nee, ich finde es total gut und ist auch vollkommen okay, dass du das sagst. Ich glaube trotzdem halt nur nicht, dass es halt so einfach geht, wenn du aus einer Situation kommst, die doch relativ viele Tiefen bereithielt. Ne? Natürlich ist es unter uns, es ist trotzdem eine Situation, in der wir, und das muss man ja auch sagen, total ungefährdet durch die Bundesliga flohen.
Ja.
Wir spielen immer noch um Platz 7, was total klasse ist, dass wir uns da wieder zurück hingekämpft haben, was total cool ist, dass wir jetzt schon 38 Punkte haben und es sind wirklich noch eine Menge Spiele zu gehen. So, ne? Also es ist eigentlich alles noch gar nicht so unfassbar dramatisch. Es ist aber auch so, dass wir halt aus einer Situation kamen, in der wir echt eine krasse Leistungsdürre hatten und auch ein bisschen auch ein bisschen sauer waren. Ne? Ich meine, erinnere dich, das 6:0, was wir gefangen haben gegen RB, das war so eingebettet in einer Situation, in der wir so viele empfindliche Niederlagen eingesteckt haben. Erinnere dich, Atalanta war auch scheiße. Oh. Und das ist, weißt du, da waren so viele Kackspiele dabei. Ja. Also ich will nur sagen, da, wir kommen aus einer Situation, wo du dann auch im Laufe der Zeit dann echt gemerkt hast. Und gerade übrigens auch, und das ist heftig, gerade im neuen Jahr, als du gegen Hoffenheim, gegen Leverkusen verloren hast und du konntest schon die Uhr darstellen, wenn du wieder 3 Gegentore fängst. Hm. Und das haben wir schon hinter uns gelassen. Das ist wichtig. Das heißt trotzdem nicht, dass wir mit Selbstvertrauen hier hausieren gehen und sagen, hey, wir sind die Geilsten, wir sind die Tollsten. Das ist noch nicht der Fall. Aber ich merke schon, gerade im Defensivverbund, dass es besser wird. Die Differenz ist trotzdem da. Da hast du vollkommen recht. Das, was die Mannschaft macht, ist nicht das, was der Trainer vorlebt. Andererseits ist es auch ein bisschen ein Schutzschild, damit man auch sagen kann, naja, das schaffen die jetzt gerade nicht, aber dass der Trainer trotzdem diese Motivation mitgibt, weil stell dir mal vor, das wäre nicht der Fall. Stell dir mal vor, der Trainer, und man, das hat er, glaube ich, schon gesehen, und ich glaube, das war der Grund, warum Krösche auch zu Riera gegriffen hat, dass er wusste, dass das ein Energiebündel ist, ein Powerhouse ist, der zumindest auch mal alle wieder im Umfeld anzünden kann, weil das war ja auch der Punkt. Die elendigen Dino-Pressekonferenzen, die haben sich nur noch ein Bruchteil der Menschen, die jetzt die Riera-PK angucken, wirklich angeschaut. Warum? Weil jedem das Geseiere, und das ist nicht böse gemeint. Ich fand trotzdem, dass Dino Topmüller ein guter Trainer war. Aber man hat sich satt gesehen und man war in einem Trott drin, und ich glaube, dass Riera mit seinen Ansprachen schon jemand ist, der die Leute wieder rausgeholt hat. Aber auf jeden Fall muss da für die Woche für Woche noch ein bisschen mehr kommen. Aber ich glaube, und ich will mich nicht davor verschließen, diese Schritte zu sehen. Es fehlt noch was, auf jeden Fall. Mal gucken, wie es jetzt gegen Mainz dann ist.
Ja, da sprichst du jetzt den wichtigen und den großen Punkt an. Es geht jetzt einfach darum, da jetzt weiterhin in diesen Spielen diese Punkte zu holen. Jetzt spielen wir am kommenden Sonntag gegen Mainz, weil die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in der Konferenz League spielen, führen by the way gerade 1-0, stand auch lange 0-0, haben jetzt gerade eben das Tor gemacht. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht für die in die Verlängerung gehen könnte. Aber bevor wir gleich dazu kommen, wie ist denn so dein Gefühl, wenn du auf dieses Spiel guckst? Ich habe jetzt verschiedene andere Podcasts gehört oder mir auch Pressestimmen durchgelesen, und da hört man schon auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich Angst irgendwie nennen soll, aber da ist schon so ein bisschen Unbehagen davor, wenn man jetzt auf den kommenden Gegner Mainz guckt, wo wir ja zumindest aus der gefühlten Vergangenheit nie gut ausgesehen haben, und die da ja auch mit Urs Fischer, mit ihrem Trainer, da jetzt auch so ein bisschen sich wieder stabilisiert haben. Also was ist so deine Gefühlswelt, wenn du auf dieses kommende Mainz-Spiel guckst?
Ja, auf jeden Fall tough, tough, tough. Es ist auf jeden Fall ein krasses Spiel. Insofern, ja, das letzte Spiel haben wir gewonnen. Ne? Also im November haben wir zu Hause 1-0 gewonnen. Das war kein gutes Spiel, aber die waren unfassbar desolat zu der Zeit. Ne? Ja. Und das war auch so ein Spiel, wo, glaube ich, niemand was gesehen hat. Das hat irgendwie gefühlt oder emotional die ganze Zeit in einem, ja, in einem Nebel stattgefunden.
Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir bei dem Spiel auch gesagt, das war, glaube ich, auch die erste Halbzeit, das war die schlechteste Halbzeit der Saison.
Ja, und war auch scheiße. Also war auch kein gutes Spiel, nee, muss man sagen. Wir haben dann mehr Glück als Verstand gewonnen. Ja, bei Mainz ist es tatsächlich schon so, dass sie sich jetzt zuletzt echt mit, ja, was weiß ich, das letzte Mal irgendwie im Februar verloren und ansonsten echt super befreit haben. Ich fand, und der wurde ja viel kritisiert, der Schritt mit Urs Fischer, der hat sich jetzt schon brutal ausgezahlt. Die sind zum Glück jetzt aus ihrer kompletten Winner-Phase rausgekommen, weil ich glaube, im Januar haben sie noch irgendwie alles weggeregelt, was nicht bei 3 auf den Bäumen war.
Ja.
Jetzt haben sie zuletzt gegen Werder Bremen gewonnen, was auch nicht schlecht ist. Wir haben es nicht geschafft. Trotzdem muss man sagen, dass Werder natürlich eine Mannschaft ist, bei der ich sagen muss, ja, die Eintracht hätte das eigentlich nachts mit verbundenem Auge gewinnen müssen. Haben sie nicht geschafft.
Ja.
So, es ist trotzdem so, und das ist so ein bisschen für mich so die Situation, die haben trotzdem auch sau viele Verletzte. Also die können von dieser Saison auch echt ein Liedchen erzählen. Insofern auch fair, wenn sie dann nicht absteigen am Ende. Trotzdem haben wir vom Kader her einen besseren. Und ich mache mir keine Sorgen. Wir müssen und wir können gegen Mainz gewinnen. Warum? Weil wir jetzt wieder mehr Flexibilität im Kader haben. Es ist auf jeden Fall so, dass ein Johnny Burkhardt fit ist. Vielleicht muss man mal darüber nachdenken, mit 2 Stürmern zu spielen. Ja, weil klar ist auch, ein Kalim Endo hat sich zuletzt echt ausgezahlt, hat gezeigt, wie wichtig er es jetzt ist, obwohl er noch gar nicht so lange dabei ist. Es hat mir super gut gefallen, aber ich würde da natürlich trotzdem sagen, lass mal lieber mit 2 Stürmern spielen, lass uns darüber mal nachdenken. Und wir sind aber in allen Mannschaftsteilen einfach wirklich besser als Mainz besetzt. Insofern Du musst aufpassen, das ist klar, weil es gibt einige Spieler, die brillieren und die sind auch nicht so offensichtlich gut, aber die, ja, da musst du aufpassen. So ein Nebel ist so einer meiner Lieblingsspieler, bei dem ich mir irgendwie auch wünschen würde, dass er vielleicht doch mal Richtung Main irgendwie wechselt oder so. Aber da gibt es gefährliche, aber trotzdem, der Sturm der Mainzer ist nicht mehr so gut, wie er in den Vorjahren war. Und die spielen auch immer noch mit Korn und Da Costa. Da Costa, über den lasse ich nichts kommen, das ist ein geiler Spieler. Aber wenn Dominic Korn dein Stammspieler in der Bundesliga aktuell sein muss, ja, dann warum soll ich Angst haben?
Ja, ja, also höchstens Angst haben, dass er wieder mit irgendwie, weiß ich nicht, nicht 200 km/h, aber mit irgendwie klar, beiden gestreckten genau. Beinen in deinen Spieler reinrasselt. Ja, also ich verstehe den Punkt und ich glaube auch, dass jetzt wir wieder mehr Optionen auch tatsächlich haben, was diese Zweistürmer-Thematik angeht, weil zumindest Uzun und Ebnu Talib, die ja letzte Woche gegen Heidenheim noch nicht bei diesem 100% waren und deswegen aus Sicht des Trainers da keine Alternative waren, das sollte jetzt auf jeden Fall durch sein. Also ich glaube, die wirst du mal mindestens auf der Bank irgendwie sehen und damit hättest du auf jeden Fall diese Option, dann auch mal mit zwei Stürmern zu spielen. Du musst aber auch mal wieder deine Abwehr umbauen, weil Robin Koch nach der gelb-roten Karte, die er gegen Heidenheim gesehen hat, ausfallen wird und du jetzt wieder irgendeine Alternative in der Abwehr finden musst. Der hat es zwar seit, ich glaube, heute oder gestern wieder mit im Mannschaftstraining, aber der ist für dieses Spiel halt noch absolut keine Option und Christensen ist ja auch noch weit, weit weg. Also da wirst du wieder so ein bisschen Flickenteppich haben.
Ja, wirst du Flickenteppich haben. Deswegen musst du dir dann aussuchen, wie du unterwegs bist. Es gibt unter anderem einen Spieler, der zuletzt wieder kaum eine Rolle gespielt hat, aber eventuell das auch machen kann. Und er hat es zumindest auch schon mal gemacht. Und dann würde ich tatsächlich eher auf Skiri zurückgreifen. Dann ist es jetzt so, dass ich Skiri genau auf die Position setze, die Koch bekleidet hat. Und dann kann das auch funktionieren. Muss ich einfach genauso machen, das ist die einzige Möglichkeit, ist aber auch eine Möglichkeit für Skiri, der sonst zuletzt jetzt, ja, kam er ja in der 80. Minute gegen Heidenheim rein, dass der nochmal zeigt, warum er doch auch Startelf spielen könnte, warum er sich auf eine andere Position anbieten könnte. Ungeachtet dessen ist auch klar, wir werden uns im Sommer alles ganz genau anschauen müssen. Denn es ist schon frappierend, dass jemand wie Elias Baum überhaupt keine Chance bekommt. Der wird mit Sicherheit jetzt auch mal irgendwann sagen, okay, Bruder, ich habe es jetzt hier ausgehalten, ich lieb's auch bei der Eintracht eigentlich, aber ich bekomme hier keine Chance. Ich habe jetzt Zeit, dass ich ein super Zweitligaspieler bin. Ich brauche eine Veränderung. Ja. Auch dass ein Keita Kosuki, der als Linksverteidiger zweimal auf der Bank war, aber sonst auch gar nicht eingewechselt wird, finde ich auch tatsächlich ein bisschen befremdlich. Insbesondere, weil es vielleicht auch mal Situationen gibt, in denen du mal sagen musst, okay, ich nehme dich mal raus, um dich mal ein bisschen zu tonen, dass du ein bisschen chillen kannst und so. Auch das passiert nicht. Also da sind Situationen, wo ich sage, okay, es gibt einige Spieler, die scheinen unfassbar weit weg zu sein. Darüber wird dann im Winter zu reden sein. Aber jetzt für die Kurzfristigkeit ist mein Mann auf jeden Fall, und das muss er einfach zeigen, wirklich Skiri.
Ja, also er hat ja gegen St. Pauli?
Genau, ich glaube, es war gegen St. Pauli, ja.
Wo er auch in der Innenverteidigung gespielt hat. Ich muss sagen, ich fand das gar nicht so verkehrt, was er da gezeigt hat. Das war absolut grundsolide, kein Grund dagegen, was zu sagen. Ich glaube, das ist eine gute Alternative. Ich hatte das gerade tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe noch kurz überlegt, ob das vielleicht so eine Option ist, dass man Baum irgendwie spielen lässt und Collins irgendwie mehr in die Mitte zieht. Aber da muss ich sagen, da gefällt mir die Variante mit Skiri da in der Abwehr doch durchaus besser.
Ich glaube, es war gar nicht gegen St. Pauli, da haben wir gesponnen. Weißt du, gegen wen das war? Das war gegen die Bayern.
Gegen die Bayern,
aber,
ja.
Ja, aber es war trotzdem kein schlechtes Spiel von Skiri. Also ich fand, ne, im Rahmen der Möglichkeit hat er das okay gemacht. Übrigens da auch schon, ne, da gab es einige Situationen, die ganz vogelwild waren, aber da war Skiri nicht beteiligt. Also ich sag mal so, es ist Mainz, es sind nicht die Bayern. Es ist die Option, die du hast, bevor du wirklich dann sagst, okay, dann nehmen wir jemanden aus dem Reservistenverbund. Das würde ich einfach nicht tun.
Ja.
Und das wäre zu viel Risiko. Weil er ist auch ein Spieler, der unfassbar viel Geld in sich vereint. Ne? Das darf man auch nicht vernachlässigen. Das ist ein Spieler, der kostet uns auch pro Jahr allein durch sein Gehalt ein bisschen was. Und das muss er jetzt ein bisschen zurückzahlen. Dementsprechend, Skiri, mein Mann.
Ja, und du musst halt auch, glaube ich, gerade bei dieser Defensive, jetzt wo wir da Stabilität drin haben, würde ich da jetzt auch nicht zu viel ändern und irgendwie den von links nach rechts und von rechts nach links. Und gerade die Außenspieler, die ja dann die Option irgendwie wären, da reinzuziehen mit Collins und vor allen Dingen Brown, der, muss man jetzt auch nochmal sagen, Glückwunsch jetzt ja nochmal für die Testspiele der Nationalelf nominiert worden ist und damit auch ein Stück weit wieder gezeigt hat, dass die Leistung, die er da Woche für Woche vollbringt, gesehen wird, die sind auch, glaube ich, einfach sehr wichtig, was dieses Aufbauspiel ein Stück weit dann mit angeht, mit diesem Plan, den Riera ja hat, diese gefährlichen Pässe da in die Mitte zu spielen, wo es in der Vergangenheit oder in den letzten Spielen tendenziell eher daran gehapert hat, dass die Spieler, die da vielleicht auch mal reinlaufen sollten, diesen Lauf nicht gemacht haben oder der Pass eher so ein bisschen risikoarm war, was ja auch Riera jetzt schon vermehrt in der Pressekonferenz nach den Spielen angesprochen hat. Ich glaube, die sind da auch nach wie vor wichtig. Also da würde ich jetzt nicht zu viel Umbauten wieder machen, wenn es denn nicht sein muss. Und da hast du mit Skiri eine sehr gute Alternative, die du da von Anfang an irgendwie bringen kannst. Wie siehst du denn ansonsten die Aufstellung der Eintracht gegen Mainz? Also würdest du da sonst noch irgendwas ändern? Wir haben ja immer so mit Larsson als einzige Sechs irgendwie gespielt und mit vielen Außenspielern. Jetzt hatten wir gerade eben gesagt, vielleicht ist Zwei-Stürmer-Variante mal eine Option. Da musst du ja dann irgendjemanden opfern, um diesen zweiten Stürmer da reinzubringen. Wie würdest du das denn aufbauen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, weil das natürlich ist es auch schwierig, denn so, es springt ja jetzt niemand mich an, ne, wo ich sage, okay, den nehme ich raus, den nehme ich rein. Ich würde fast sagen, dass wir, also Calimuendo ist gesetzt, ne, den würde ich auf jeden Fall nehmen. Ich würde weiter trotzdem auf Außenachsen ein bisschen setzen und würde tatsächlich überlegen, es fällt mir echt schwer, ich überlege gerade.
Ja, alles gut, überleg ruhig.
Ja. Also wahrscheinlich würde ich vielleicht sogar echt überlegen, Larsson zu opfern, der mir leider zuletzt auch überhaupt nicht so gefallen hat und würde wahrscheinlich mit flexiblen Doans und Shabies, die beide auch für mich spielen, die weiter beide spielen, die vielleicht ein bisschen mehr ins Zentrum rücken, dafür Baoya und rechts reden wir auch gleich nochmal, dass die ein bisschen mehr flexibel sind und einen Weg machen. Und da würde ich Calimuendo und Johnny Burkhardt reinsetzen. Bei Amal Mooney bin ich auch noch nicht 100% sold, dass der spielt, muss ich sagen. Da könnte ich mir eigentlich auch mal wieder vorstellen, dass wir nach einer anderen Option streben. Und jetzt überlege ich gerade. Ich könnte natürlich auch Doan da reinstellen, ne? Wenn ich Doan dann nach vorne ziehe, hätte ich ein bisschen mehr die Möglichkeit, weniger, ja, genau so würde ich es machen. Ich würde Doan nach rechts vorne stellen, einmal Mooney rausrotieren lassen für Doan, der dann nach vorne geht, spielt dann ein bisschen zurückgezogener Götze und dann haben wir nämlich Götze Chaibi, ein bisschen weiter defensiv und dann hätten wir vorne Baoya, Doan und Calimuendo und dann natürlich auch den lieben Burkhardt. Ich glaube, so könnte es funktionieren.
Das heißt, du bist eigentlich eher in so einem 4-2-2-2. Du hast also schon Baoya und Doan auf den Außenbahnen, was ja auch so ein bisschen ein Punkt von Riera ist, der auch viel über diese Außenbahnen geht, in der Mitte einfach gerne diesen Platz lässt und dann halt Spieler hat, die da mal reinstoßen und eine gefährliche Situation produzieren, was ja dann mit Chaibi und Götze, die ja eigentlich auch von ihrer Grundposition eher so die offensiven Mittelfeldspieler sind, genau die Charaktere wären, die das könnten.
Exakt. Also das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch geil funktionieren könnte. Also wirklich, ich hoffe, dass das irgendwie so eine Situation ist, die auch entsteht. Ich will auch diese geordnete Offensive auch haben, weil zum einen glaube ich, dass Götze für so ein Spiel irgendwie auch interessant sein könnte. Das ist natürlich nicht so dieser typische Spieler, der jetzt eine unfassbar viele Kilometer macht, aber vielleicht macht er eine smarte Situation. Ich will Doan, auch wenn der kein tolles Spiel gemacht hat, aber der war sehr bemüht, der war sehr aufwendig, hat viel probiert. Der war glücklos, in den Chancen hat es nicht geklappt. Aber er bekommt bei mir auch keine so schlechte Note wie beispielsweise vom Kicker, wo er eine 5 bekommen hat, wo ich mir auch mal manchmal die Frage stelle, was ist jetzt bei euch los? Ich fand, Baroja hat ein viel besseres Spiel gemacht, als der Kicker das gesehen hat. Deswegen lasse ich das nicht gelten. Also genau, das ist meine Aufstellung. Und hinten haben wir darüber gesprochen. Ich würde mit Amon da weiterspielen. Ich finde, Skiri macht es gut. Brown muss weiter durchtanken. Und dann Collins hat sich auch einen nächsten Einsatz verdient. Und dann schauen wir mal, wie die Ergebnissituation ist. es wäre schon notwendig, 3 Punkte zu holen. Wir wissen natürlich, dass da hinten unter uns immer noch alles möglich ist, auch wenn Freiburg uns nicht jetzt einholen kann. Und die haben ja mit St. Pauli auch einen ganz schweren Gegner. Da hoffe ich, dass die St. Paulianer nicht nachlassen, so wie sie bei uns nicht nachgelassen haben. Aber Mainz auswärts, ich bleibe positiv.
Ja, der einzige Punkt, den ich, also ich finde die Aufstellung eine gute Variante und ich glaube, dass du auch da durchaus mit mehr Offensive gehen kannst. Und Riera sagt ja auch immer, er möchte da mehr Risiko haben. Da musst du vielleicht auch ein bisschen risikofreudiger da einfach aufstellen. Und mit Mainz hast du eine Mannschaft, die jetzt bislang 31 Tore geschossen hat, die jetzt auch nicht so absolut irgendwie gefährlich sind. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade für den Jupp. Ich finde schon, dass der einfach dafür, dass er ja, wenn du überlegst, wo der herkommt, aus der zweiten Hoffenheimer Mannschaft, dass der schon einfach einen ordentlichen Sprung gemacht hat, aber der hat wahrscheinlich auch einfach noch sehr viele Optionen und Möglichkeiten, sich da uns zu präsentieren. Und mit Doan hast du definitiv einen erfahreneren Spieler, der dir da vielleicht dann einfach auch ein bisschen mehr helfen kann.
Glaube ich auch, und man darf nicht vernachlässigen, das heißt, da ist ja keine dauerhafte Situation. Ne? Ich sage das jetzt nur mit der Situation, dass ich denke, hey, der Amalmuni, der Jupp, der kann auf jeden Fall noch reingewechselt werden. Ja. Weil der in seinen letzten Spielen, den er auch eingewechselt wurde, eine super Dynamik gezeigt hat. Trotzdem, ja. Egal ob er jetzt spielt oder nicht, tolle Entwicklung. Ich freue mich. Und das sind trotzdem auch die Situationen, die wir in dieser schwierigen Saison trotzdem mitdenken müssen. Dass Amalmuni reinkommt. Niemand hat wirklich gedacht, okay, was macht er jetzt für Spiele? Wir haben nie gedacht, dass der jetzt ein wichtiger Faktor wird, aber der zeigt es allen, der beweist ein Tor, ein Assist, 2 Tore schon gemacht, immer ein wichtiger, umtriebiger Spieler, total toll. Der wird wahrscheinlich noch seinen Weg gehen, auch wenn er jetzt erstmal auf der Bank sitzt.
Ja, und du hast gerade eben nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade auch das dann in der späten Phase nochmal Dynamik reinzubringen. Mainz wird, glaube ich, schon ein bisschen offensiver unterwegs sein, als jetzt Heidenheim da war. Aber auch da geht es ja schon drum, die Mainzer da am Laufen zu halten, sie auch ein Stück weit müde zu machen, diese Räume da irgendwie aufzureißen. Und wenn du da einfach nochmal so einen frischen, schnellen, unbekümmerten Spieler bringen kannst, der auch mal ein Risiko geht und auch mal irgendwie vielleicht aus der zweiten Reihe da irgendwie einen Ball drauf bringt. Und das hat ja Maimouni jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt, dass er dann da auch gerne einfach von der Seite her mal reinzieht und mal mit seinem starken Linken da den Ball aufs Tor bringt. Dann ist das mit Sicherheit auch nochmal eine gute Option. Plus du ja dann auch noch Usun und Ebnu Talib etc. dann hoffentlich auf der Bank hast und damit dann auch nochmal zusätzliche Offensivpower in der Schlussphase reinwerfen kannst. Wobei ich auch, und damit würde ich schon zu unserem Ergebnistipp überleiten wollen, ich will jetzt nicht drauf hoffen, dass das auch wieder so ein Ding ist, wo mir in den letzten 10 Minuten des Spiels wieder mehr graue Haare wachsen, als die Eintracht in der kompletten Saison Torchancen generiert hat. Also das Ding muss jetzt schon auch irgendwie mal deutlicher und vor allen Dingen ruhiger irgendwie zu Ende laufen. Also das gegen Heidenheim in der Schlussphase zwischen irgendwie, oh Schat, gleich kriegen wir wieder einen hinzu, warum machst du dieses Ding nicht rein? Diese Achterbahnfahrt, die hat mich schon viel Kraft gekostet, muss ich sagen. Das will ich gegen Mainz bitte nicht.
Ja, das weiß ich nicht, ob sie deine Gebete erhören können in dieser Hinsicht. Denn es ist tatsächlich so, dass wir ein Mainz zuletzt erlebt haben, die haben die Gegentorflut gestoppt. Das hat unter Urs Fischer super gut geklappt. Wirklich, also natürlich bekommen noch Gegentore, das heißt, sie sind noch anfällig. Das ist total gut, auch wenn die letzten Gegner fernab von Bremen, Stuttgart und Leverkusen waren. Also da war trotzdem auf jeden Fall noch ein bisschen starke Gegner, aber sie kassieren nicht mehr so viele. Das heißt, die werden nicht die Tore offen lassen. Wir müssen genau unsere Chancen auch erarbeiten. Aber ich glaube, dass wir das mit der Aufstellung, wie wir sie skizziert haben, durchaus erreichen können und dass wir mit Zusätzen, wie beispielsweise im Jupp, wie beispielsweise im Can Usun, wenn er reinkommt, der will, für den ist auch Game Time. Der ist jetzt, das ist jetzt irgendwie Crunch Time, weil jetzt fängt es für alle langsam an. Jeder weiß, okay, so ein bisschen WM-Zeit gekommen, ne? Du hast gar nicht mehr, es ist jetzt gar nicht mehr so unfassbar lang bis dahin. Nee. Die Nominierungen für Spiele finden auch gerade statt. Also insofern, ich würde behaupten, dass für viele da jetzt, ja, wie soll ich sagen, da ist, also da kribbelt es jetzt einfach schon bei vielen. Und deswegen glaube ich, dass wir eine Situation haben werden, wo sich jeder auch auf jeden Fall anstrengen will. Und dementsprechend glaube ich auch, dass jemand wie John Usun, dass auch in Amamuni Eshkwab, wenn der reinkommt, dass die alle 100% geben werden. Aber mit der Aufstellung werden wir erstmal anfangen und wir werden nicht 100% viele Chancen bekommen, aber ausreichend, damit für mich die Eintracht, und es tut mir leid, aber wieder einen 1-0-Sieg erreicht.
Du sagst, die Eintracht gewinnt 1-0.
Ja, mehr nicht.
Ja, am Ende, wir hatten es vorhin im Heidenheim-Segment, musst es halt einfach nehmen und dann lieber den Punkt, und es ist vielleicht am Ende wieder ein ekliges Spiel, aber du hast das Maximum da rausgeholt, als jetzt dann da wieder die Lücke auf Stuttgart, sag ich schon, auf Freiburg wieder kleiner werden lassen. Ich bin trotzdem ein bisschen optimistischer. Ich glaube, Johnny ist hoffentlich fit und wir setzen diese Zwei-Stürmer-Variante irgendwie um und es kommt nochmal irgendwie einer rein, der auch noch vielleicht irgendwie mal einen Freistoß oder eine Ecke dann da irgendwie noch reinbringt. Ich sag, die Eintracht gewinnt 2-0 und ist dann voller Energie, bevor es dann ja leider in diese letzte Länderspielpause geht. Wobei es vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, wenn Riera dann nochmal ein bisschen mehr Zeit hat, um zumindest so eine Mini-Vorbereitung mit dem ein oder anderen verbleibenden Spieler noch zu machen.
Ja, vielleicht können wir uns dann auch überlegen, ob wir Dinge einspielen, wenn Can Uzun wieder fit ist. Der wird wahrscheinlich jetzt noch die Qualifikationen seiner türkischen Nationalmannschaft noch ein bisschen von außen verfolgen. Also der wird da wahrscheinlich noch, ich glaube, ist jetzt nicht nominiert, gehe ich mal nicht davon aus, der muss erstmal wieder rankommen. Aber Can Uzun ist natürlich ein Spieler, der, wenn sich die Türkei erfolgreich qualifiziert, die jetzt erstmal gegen Rumänien spielen, dass der hat dann All Sides Set on WM, ist doch ganz klar, der ist ehrgeizig. Und dann wird er auch wieder eine Option bei der Eintracht werden wollen. Also ich glaube, das kann passieren. 2-0 würde ich übrigens auch sehr gern kaufen. Lass uns das doch gerne einloggen.
Jetzt will ich gerade noch mal gucken. Gibt es schon eine Nominierung von der türkischen Nationalmannschaft jetzt für die, was ist das, wieder Nations League, ne?
Also ich glaube, nee, ist jetzt einfach WM-Quali.
Also WM-Quali-Playoffs. WM-Quali, ja. Stimmt, die spielen noch Quali und die anderen haben ja dieses komische Mini-Turnier, was da jetzt irgendwie gespielt wird. Nee, ich sehe noch nichts. Ja. Ja, also ist, glaube ich, durchaus ein Punkt, dass er da jetzt einfach nochmal aussetzen wird. Dann hätten wir auf jeden Fall die Möglichkeit, da nochmal so ein bisschen mehr Optionen da, wie du sagst, so Dinge einfach reinzuspielen. Ich würde es halt einfach hoffen, dass wir die Zeit zumindest mit den Spielern, die jetzt nicht unterwegs sind, dann da effektiv nutzen können, um uns dann da nochmal so ein bisschen Struktur für die durchaus anstrengende Schlussphase noch zu geben, die ja, wie du auch vorhin richtig gesagt hast, gar nicht mehr so lang ist. Wir spielen noch bis Mitte, Ende Mai, also das sind ja jetzt noch irgendwie 7 Wochen, die dann da hinten dran noch gespielt werden. Da geht es halt jetzt echt um alles.
Da geht es um alles und das Ding ist, das ist die Politik der kleinen Schritte. Wir können uns jetzt nicht ewig daran festhalten, wir haben jetzt hier heute Donnerstag, wenn ihr das hört, dann geht es auch schon mit voller Lotte nicht mehr auf das vergangene Spiel, sondern auf das Spiel jetzt gegen Mainz. Wir können nicht darüber nachdenken, dass das ein oder andere Spiel jetzt nicht optimal gelaufen ist. Wichtig sind tatsächlich die Ergebnisse. Und die Ergebnisse müssen jetzt sitzen. Und da war Heidenheim tatsächlich erstmal von der Punkteausbeute gut. Wir haben jetzt Mainz, da ist alles möglich, auch gegen Köln. Köln hat den Glanz ein wenig verloren, darüber werden wir in den Folgewochen sprechen. Aber Köln hat den Glanz ein wenig verloren. Ja, auch Wolfsburg ist gerade tief drin in der Scheiße. So, ne? Das sind die nächsten Gegner, die sind alle eng, die sind alle unbequem. Aber dann ist es auch egal, ob wir jetzt zaubern oder nicht, sondern wichtig ist, dass wir die Punkte einfahren. Und das sollte der Spirit sein. Und wenn wir am Ende auf der 7 landen, ich glaube, nach 6 wird nichts mehr passieren. Dafür sind die Leverkusen einfach Leverkusen. Das ist halt aber auch eine normale Saison. Eigentlich ist eine normale Saison, wo wir sagen, wir sind 7. tatsächlich völlig im Rahmen, bis sehr gut. Dass wir überhaupt darüber nachdenken, ist total gut. Mal gucken, vielleicht tut sich ja dann doch noch was mit dem 7. Rang genau passiert. Aber das sichern und jetzt erstmal gegen Mainz sichern.
Ja. Also das wäre auf jeden Fall wichtig und dann werden wir uns intensiv mit der Schlussphase dann nach der nach dem Mainz-Spiel beziehungsweise dann nach der Länderspielpause beschäftigen. Und da kommen auf jeden Fall Gegner, wo die Eintracht 100% da sein muss. Ich will mir am Ende der Saison nicht von anderen anhören müssen, dass die Eintracht nachher diejenige ist, die Mannschaft ist, die Wolfsburg in der Liga gehalten hat. Und dann kommen trotzdem auch noch Spiele, wo es dann halt auch wirklich nochmal gegen Mannschaften geht, die da oben stehen. Ich glaube, wir haben das Leipzig-Spiel auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Und da habe ich auch keinen Bock drauf, dass das nochmal irgendwie so ein 6-Tore-Spiel wird, es sei denn, das sind Tore für uns. Also da wird es nochmal spannend, aber da werden wir uns dann zu gegebener Zeit mit beschäftigen. Ich glaube, für die Woche haben wir in Anbetracht des Highlight-armen Spiels Heidenheim und des ja, sich vielleicht merkwürdig anfühlenden Mainz-Spiels jetzt erstmal alle Themen soweit besprochen. Es sei denn, du hast noch irgendwas auf deinem Zettel, was du noch unterbringen möchtest.
Nee, ich habe auch nur noch 7% Akku, deswegen sollten wir Schluss machen.
Hervorragend. Dann ist das hier eine Punktlandung. Wir wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.